Guten Abend, meine Damen und Herren. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Hagen. In den nächsten anderthalb Stunden hören Sie den fünften Teil unserer Sendereihe Walter Lewin und das LaSalle-Quartett, eine musikalische Biografie. Der 1924 in Berlin geborene Geiger Walter Lewin verbrachte seine Kindheit in einem begüterten jüdischen Elternhaus im Berliner Bezirk Dahlem. Sehr spät, nämlich erst im Dezember 1938, emigrierte die Familie nach Palästina. Nach Schulzeit, Abitur und ersten Musikstudien ging Walter Lewin nach New York und studierte Violine bei Ivan Galamian an der Juilliard School of Music. Noch in der Juilliard School gründete Lewin 1947 das LaSalle-Quartett, dessen erster Geiger er bis 1987 war. In diesen vier Jahrzehnten unternahm das LaSalle-Quartett Konzerttourneen in der ganzen Welt und spielte maßstabsetzende Schallplattenaufnahmen ein, darunter das Œuvre für Streichquartett von Schönberg, Berg und Webern, Quartette von Beethoven, Brahms, Wolf und Zemlinsky sowie Quintette von Schubert und Schumann. Im Mai 1987 beendete das LaSalle-Quartett nach über 40 Jahren seine Konzerttätigkeit. Heute bildet Walter Lewin junge Streichquartette in vielen Ländern aus. Hinzu kommen Gesprächskonzerte, Aufsätze, Radio- und Fernsehsendungen. In der heutigen Folge erzählt uns Walter Lewin von seinen ersten Eindrücken, wohlbehalten angekommen im palästinensischen Exil, glückliche Ankunft in Tel Aviv und das Vorspiel bei Bronislav Hubermann. Im Gespräch mit Walter Lewin hören Sie Wolfgang Hagen und Werner Grünzweig.
Herr Lewin, wir haben in der letzten Sendung über die Ausreise Ihrer Familie aus Deutschland gesprochen, auf dem Weg in die Emigration nach Palästina. Das fand alles Ende des Jahres 1938 statt, also nach der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November. Im letzten Moment hat man Ihnen dann die Pässe verweigert und erst gegen Zahlung eines namhaften Betrages ging alles glatt. Sie konnten dann sogar noch Ihr Hab und Gut mitnehmen. Was ist da eigentlich passiert in Deutschland? Zuerst eine ganz offensichtliche, brutale Erpressung und dann hält jemand seine schützende Hand über die Familie Lewin?
Ja, das war eine uns damals unverständliche Situation. Wir hatten Immigrationsvisen von der britischen Botschaft in Berlin bekommen, um nach Palästina ausreisen zu können. Es war seit dem Ersten Weltkrieg britisches Mandatsgebiet. Und es war sehr schwer, ein Einreisevisum nach Palästina zu bekommen. Und wir hatten es endlich bekommen, nach langer Wartezeit. Und jetzt war eigentlich der normale Weg, dass man einen Pass beantragte vom Polizeipräsidium in Berlin. Und den bekam man dann auch, wenn man ein Ausreisevisum hatte. Und dann konnte man emigrieren. Und wir taten das, also meine Eltern taten das, beantragten den Pass beim Polizeipräsidium und bekamen nach 2-3 Tagen einen Brief, der Pass wäre abgelehnt, ohne Begründung. Das hatte es noch nicht gegeben und jetzt war guter Rat teuer. Meine Mutter trat in Aktion und versuchte telefonisch mit anderen Bekannten herauszufinden, um was es sich denn da handeln könnte. Und es stellt sich heraus, dass es noch andere Familien gab, die in derselben Situation waren, etwa 10 im Ganzen. Und nach einigen Tagen bekam man den Rat, zu einem Rechtsanwalt zu gehen in der Mitte von Berlin, der vielleicht Auskunft geben könnte, wie aus dieser Situation wieder rauszukommen wäre. Und es geschah so, man ging zu diesem Rechtsanwalt, meine Mutter ging dahin. Und es wurde einem bedeutet, dass man, wenn man eine ziemlich große Summe Geldes hinterlegen würde, auf ein Konto, das der Polizeipräsident von Berlin eingerichtet hatte, und zwar offiziell zugunsten weniger bemittelter jüdischer Bevölkerungsmitglieder, die auch ausreisen wollten, aber es sich nicht erlauben konnten, denen wollte der Polizeipräsident helfen mit diesem Konto. Das schien ja ein wohltätiger Zweck zu sein. Wer konnte sich dem entziehen? Man hatte natürlich gar keine Garantie, ob das so sein würde, aber es wurde getan und diese Summe wurde von all den Leuten, es waren wirklich 10, hinterlegt. Und jetzt geschah das wirklich Merkwürdige. Man wurde sofort auf das Polizeipräsidium wiederbestellt. Man bekam dort ohne viel Umstände den Pass. Und es wurde gefragt, wann man denn nun wegfahren würde und wie man seine Sachen packen würde und wann das geschehen würde. Man würde empfehlen, das alles so schnell wie möglich zu machen. Und es wurde einem eine Transportfirma empfohlen. Nun, meine Familie, meine Eltern dachten natürlich, das wäre alles der reinste Bluff. Wir würden nie etwas sehen, noch wussten wir, ob wir überhaupt rauskommen konnten mit diesen Pässen, die uns da jetzt gegeben wurden. Aber es war tatsächlich so. Sehr schnell wurden unsere Sachen dann gepackt und es standen immer zwei Beamte in Zivil gegenüber von unserem Haus in Dahlem und beobachteten, was da geschah. Und kamen, nachdem alles gepackt war in Liftvans, kamen sie ins Haus und fragten, ja, was soll denn mit dem Flügel, der da steht, dem Bechstein, geschehen? Wollen Sie den nicht mitnehmen? Und meine Mutter sagte, ja, der geht ja nicht in diese Liftvans rein. Und dachten sie, ja, dann geben Sie doch den zur Firma Bechstein. Die werden den schön verpacken und die sollen ihn dann auch nach Palästina verschicken. Das schien unwahrscheinlich, dieser Rat. Aber auch der Mercedes, rieten sie, der sollte zur Firma Mercedes-Benz nach Stuttgart zur Überholung geschickt werden. Die würden ihn dann schon an die richtige Adresse, die wir ihnen mitteilen sollten, auch schicken. Es war das Ganze so unwahrscheinlich, dass keiner daran geglaubt hat. Wir sind dann tatsächlich mit einem Nachtzug nach Triest gefahren und einige Monate später kamen all diese Sachen völlig überraschend, unversehrt in Palästina an.
Aber was steckte jetzt dahinter?
Ja, es war, wie sich später herausstellte, eine betrügerische Aktion des Polizeipräsidenten von Berlin, Graf von Heldorf, der Geld brauchte und dieses Geld für sein eigenes Konto benutzen wollte. Er war ständig in Spielschulden und war auch drogensüchtig und brauchte immer wieder Geld. Und das hat er auf diese Weise sich angeeignet, ist damit aber leider nicht sehr weit gekommen. Oder leider kann ich eigentlich nicht sagen. Leider war er verwickelt in das Attentat auf Hitler 1944 und ist dann im Laufe dieser Sache reingezogen worden und wurde dann zum Tode verurteilt. Jedenfalls haben wir nach dem Krieg erst erfahren, dass das tatsächlich eine Privataktion des Polizeipräsidenten von Berlin war. Dieses Geld hatte er tatsächlich seinem eigenen Gebrauch zugeführt.
Haben Sie das Geld wieder zurückbekommen dann?
Von der britischen Besatzungsmacht damals im Nachkriegsdeutschland wurde uns gesagt, wie man dieses Geld zurückbekommen könnte, eventuell, ob wir denn eine Quittung darüber hätten. Und meine Mutter hatte das alles aufgehoben. Es ging alles damals mit rechten Dingen zu. Das Geld ist bis zu einem gewissen Teil zurückgezahlt worden.
Die Überfahrt begann ja in Triest. Wo sind Sie gelandet in Palästina?
In Tel Aviv. Man wurde ausgebootet, denn es gab damals noch keinen richtigen Hafen in Tel Aviv. Das war viel zu flach für große Schiffe. Und wir fuhren ja auf einem Dampfer der Lloyd-Triestino-Linie, die zwei Schiffe hatte, die nach Palästina fuhren. Und zwar zwischen Triest und Haifa und manchmal Tel Aviv. Unseres fuhr nach Tel Aviv. Und das war eine Fahrt von etwa 5 Tagen. Ich erinnere mich ganz genau an diese Überfahrt, die etwas unter einem unglücklichen Stern für mich anfing. Denn es war natürlich eine riesige Spannung vorher gewesen bei dieser Ausfahrt aus Deutschland mit dem Zug über Salzburg und über München. Und meinen Eltern war bedeutet worden, sie dürften nicht aus dem Abteil raus. Und ich merkte, dass die Spannung sich bei meinem Vater auch etwas löste nachher und ganz natürlicherweise bei mir auch. Und ich hatte in Triest eigentlich ein paar Tage freie Zeit, die ich mit nichts Besserem zu verbringen wusste, als die Plakate der Opernsaison mit meiner neuen Kamera, die ich auch zu meiner Bar Mitzwa geschenkt bekommen hatte, zu fotografieren. Diese Bilder habe ich heute noch.
Wir müssen daran erinnern, dass Walter Lewin zu der Zeit 14 Jahre alt war.
Ja, 14 Jahre alt, aber doch schon ein großer Opernliebhaber. Und ich hatte ja in Berlin schon sehr viel Opern gehört, bis ganz zum Schluss. Und jetzt also ging es auf das Schiff in Triest. Kaum gingen wir auf das Schiff, wo man uns gesagt hätte, es gäbe so vorzügliches italienisches Essen. Und ich aß so gerne diese Sachen mit Mayonnaise, italienischen Salat und so. Kaum waren wir auf dem Schiff, wurde mir entsetzlich schlecht. Und die ersten 3 Tage dieser Überfahrt war meine Diät Zwieback und Tee. Es war ein Jammer. Ich habe das erst sehr viel später gemerkt, dass wenn Spannung bei mir wegfiel, dass ich dazu neigte, schlechte Sachen nicht sehr gut zu vertragen.
Auch noch zu der Zeit, als Sie Quartett-Tourneen gemacht haben.
Wenn wir dann auf Tournee gingen mit dem Streichquartett und am Ende der Saison, nachdem wir viele Konzerte gespielt hatten, kam ja das letzte Konzert und jetzt war die Saison zu Ende. Wir waren frei, wir würden Ferien machen. Der Druck fiel weg, wir gingen gut essen und tranken auch vielleicht was. Und anschließend wurde mir wieder entsetzlich schlecht. Es hat so ein paar Saisons war das so, bis ich gemerkt habe, da ist was, da musst du vorsichtig sein. Und dann habe ich auch nach dem Ende der Tournees sehr, sehr vorsichtig und leicht gegessen.
Jetzt waren Sie auf dem Weg nach Tel Aviv und das war natürlich eine vollkommen neue Welt für die Familie Levin. Gleichzeitig aber bedeutete es auch ein Wiedersehen mit großen Teilen Ihrer Familie, weil Sie haben uns ja schon erzählt, dass die meisten Mitglieder Ihrer Familie ja sofort 33 emigriert sind und die meisten, glaube ich, auch nach Palästina. Und das war natürlich jetzt für Ihren Vater eine Sache, da konnte er dann direkt anknüpfen, nicht?
Das war eigentlich ein Glücksfall, dass er, der so lange gezögert hatte, aus Deutschland wegzugehen, jetzt in Palästina direkt anknüpfen konnte in seinem Beruf, das war ja ein Herrenteil der Geschäfte, wieder mitzumachen in den Gründungen, die seine Familie, seine Schwestern und sein Bruder bereits seit 5 Jahren, seit sie 33 ausgewandert waren, in Israel getätigt hatten. Es gab Geschäfte, diese Herrenteile-Geschäfte waren über das ganze Land verteilt und mein Vater konnte sofort wieder dort Arbeit finden. Es war nur eine ganz schlechte ökonomische Situation zu dieser Zeit weltweit. Es waren noch die Zeiten einer Depression, die ja angefangen hatte im Jahre 29 mit dem großen Börsencrash, der weltweit eine furchtbare Rezession hervorgerufen hatte. Und immer noch gingen die Geschäfte auch in Palästina damals sehr schlecht. Es gab Arbeitslosigkeit, es gab viele Leute, die emigriert waren und jetzt nach Arbeit suchten und sie nicht fanden. Also es war eine denkbar unglückliche Situation, um dort hinzukommen jetzt.
Aber zumindest eine ökonomische Grundlage war vorhanden.
Eine ökonomische Grundlage war vorhanden, aber man musste sich sehr einschränken. Ich habe das selber nicht so am eigenen Körper gemerkt, denn wir wurden auf unsere Familienmitglieder aufgeteilt, wo die Kinder zuerst wohnten, temporär. Ich war bei meinem Onkel Erich sehr schön aufgehoben. Der hatte wunderbare Platten und einen sehr schönen Plattenspieler und ich ein herrliches Klavier. Und das war eine sehr angenehme Sache. Meine Eltern hingegen lebten jetzt in einem gemieteten Zimmer. Meine Mutter kochte auf einem kleinen, einflammigen Primuskocher. Und das hat mich außerordentlich deprimiert und bedrückt. Denn dieser Wechsel von dem großzügigen Haus in Dahlem zu einer Einzimmerwohnung war doch eklatant.
Mit Köchin und Butler oder wie war das da in Dahlem ausgestattet?
Naja, ich meine, in Dahlem war es mit Mädchen und mit Köchin und mit Chauffeur, ja. Großbürgerliches Haushalt. Jetzt musste gespart werden, rigoros gespart werden. Und das hat mich sehr bedrückt, denn ich merkte, dass auch mein Vater sehr einsilbig wurde. Offensichtlich machte er sich doch jetzt nachträglich Gedanken darüber, in was für eine missliche, gefährliche Situation er seine ganze Familie gebracht hatte, dadurch, dass er so lange gezögert hat mit dem Auswandern aus Deutschland.
Das war ja jetzt einige Wochen erst nach der Pogromnacht. Er selbst hatte diese Nacht ja in der Charité verbracht. Er wurde da operiert, diese alte Verletzung aus dem Ersten Weltkrieg wurde da repariert. Er war jetzt rekonvaleszent praktisch noch, als Sie zurückgefahren sind.
Durchaus.
Und Sie kommen jetzt an, also Anfang 39 in Tel Aviv. Und wie ist das? Da gibt es ja weiterhin Schulpflicht für Sie, oder?
Ja, meine Eltern bestanden auch drauf, dass ich sofort wieder in die Schule gehe.
Und wollten Sie das auch?
Ich wollte es eigentlich überhaupt nicht. Ich hatte ganz andere Ideen. Ich dachte, dieser Einschnitt in der Weltgeschichte wäre auch ein günstiger Moment für mich, Schule zu beenden. Ich war 14 und dachte, das wäre eigentlich reichlich, Schulbesuch. Ich wollte Musik studieren.
Und bevor Sie aber in die Schule gegangen sind, haben Sie ja auch noch andere Freunde da wieder getroffen, die auch eine enge Verbindung in ihrer Jugend hatten, nämlich Die Familie Brünz, über die wir schon viel gehört haben, die waren auch zum Teil.
Nee, leider nicht die Familie Brünn, nur der Sohn Brünn, der Herbert Brünn, mit dem ich ja eng in Berlin schon befreundet war.
Als ganz junger Kerl.
Von Anfang an, praktisch von meiner Geburt an. Und mit dem ich schon viel musiziert hatte. Das war das Positive meiner Einstellung. Ich freute mich eigentlich auf dieses neue Lebensstadium. Ich fand es ein großartiges Abenteuer, was da auf mich wartete in Palästina. Und eben besonders dieses Wiedersehen mit meinen alten Schulkameraden und besonders mit Herbert Brünn, den ich, wie gesagt, aus Berlin kannte. Leider ist seine Familie ist nicht mehr rausgekommen.
Wie ist Brünn eigentlich dann nach Palästina gekommen?
Brünn kam über die Vermittlung des Leiters, des Präsidenten des Jerusalemer Konservatoriums, Emil Hauser, nach Jerusalem. Emil Hauser war seit Anfang der 30er Jahre in Palästina. Er war ehedem das Gründungsmitglied des berühmten Budapester Quartetts gewesen. Die waren alle Mitglieder des Budapester Opernorchesters. Das Quartett wurde 1918 in Budapest gegründet und Emil Hauser war der erste Geiger dieses Quartetts. Und zwar bis 1930. Und das war ja eines der ganz großen Quartette in der ersten Hälfte und dann auch weiterhin in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und Emil Hauser war damals nach Palästina gegangen und war jetzt Leiter des Konservatoriums und fuhr nach Deutschland, um jungen Musikern Stipendien zu verleihen, damit sie in Jerusalem studieren konnten. Und hat Auditions gemacht, Vorspiele von Instrumentalisten und eben hat sich Kompositionen von jungen Komponisten angesehen. Einer davon war Herbert Brünn.
Wie kam Brünn eigentlich drauf, dass es so etwas gab? Wurde das annonciert?
Das wurde in der jüdischen Rundschau, in den anderen jüdischen Ländern wurde das annonciert, dass Emil Hauser jungen Leuten Stipendien geben würde, wenn sie sich bei ihm melden würden und als begabt gefunden würden.
Und war das etwas, was von deutschen Behörden irgendwie auch vielleicht fast gefördert wurde? Es war ja
das
so
könnte
eine,
durchaus
es
sein.
Ja so Tendenzen, eben, man möchte die ja einfach loswerden. Nicht?
Das war zu der Zeit, so am Anfang der 30er bis zur Mitte der 30er Jahre, durchaus der Fall. Dem wurden bestimmt keine Hindernisse in den Weg gelegt. Und Brünn bekam ein solches Stipendium und kam auf diese Art und Weise aus Deutschland raus. Familie eben nicht.
Sodass Brünn eigentlich dem Emil Hauser sein Leben verdankt.
Ja. Brünn und auch noch mein weiterer Freund Wolf Rosenberg, der bei dieser Gelegenheit auch ein Stipendium nach Jerusalem bekam, denen wurde beiden das Leben gerettet durch diese Aktion von Emil Hauser.
Grund genug, dass wir an Emil Hauser noch ein bisschen ausführlich erinnern. Sie sprachen gerade drüber, der Gründer des Budapester Quartetts und aus Ihrer Sammlung, die Sie Ihr Leben lang auch immer gepflegt haben, nicht nur selber Geige gespielt mit dem Lassalle-Quartett, sondern auch Platten gesammelt, vom 12., 11. Lebensjahr an, haben wir eine Aufnahme glücklicherweise mit dem Budapester Quartett. Vielleicht sagen Sie einfach zwei Sätze dazu.
Es ist das Budapester Quartett in einer sehr frühen Aufnahme von 1927 mit Emil Hauser als erstem Geiger und sie spielen Beethovens Opus 133, die große Fuge. Das war ein Teil der großen Fuge Opus 133 von Beethoven, gespielt vom Original Budapester Streichquartett, aufgenommen im Jahre 1927, in einer Aufnahme durch das Budapester Streichquartett in seiner Originalbesetzung mit dem Geiger Emil Hauser als erstem Geiger. Und Hauser ist dann im Jahre 30 aus dem Budapester Quartett rausgegangen und ist nach Palästina gegangen und wurde dort der Leiter des Konservatoriums. Auf seine Initiative hin konnten Studenten aus Deutschland nach Palästina kommen und dort am Konservatorium studieren. So auch mein großer Freund Herbert Brünn.
Das war noch sozusagen in der ersten Welle der zionistischen Bewegung aus den 20er Jahren heraus, die noch gar nichts mit dem Nationalsozialismus im engeren Sinn zu tun hatte. Das Hauser dahinging, wie Scholem ja auch schon in den 20er Jahren Benjamin unbedingt nach Palästina holen wollte zum Aufbau der Jerusalemer Universität.
Es kann durchaus sein, dass man ihn engagiert hat, um dieses Konservatorium in Jerusalem aufzubauen und dass ihn das interessiert hat. Vom Quartettspielen nehme ich an, hatte er genug. Das hat er dann nachher auch nie wieder getan. Mhm. Ich selber habe ihn nie Quartettspielen hören. Ich kannte das Budapester Quartett sehr gut. Später der zweite Geiger, der bei Hauser dann mitgespielt hat, war ja Reusmann, der später der erste Geiger wurde. Mhm. Der war dann noch in den 60er Jahren der erste Geiger des Budapester Quartetts. Jetzt war ich natürlich in einer Zwickmühle. Ich wollte eigentlich nicht zur Schule gehen, wollte aber musikintensiv studieren. Und es war jetzt Anfang 1939.
Ja, wie hat dann Ihr Vater darauf reagiert?
Sehr negativ.
Das kann man sich vorstellen.
Er hat gesagt, du gehst jetzt erstmal zur Schule und lernst die Landessprache. Das ist absolut notwendig. Du lebst in Palästina und musst dich hier gut mit der Sprache auskennen. Außerdem ist man mit 14 Jahren durchaus mit der Schulbildung noch nicht fertig. Es ist absolut notwendig, jetzt wieder zur Schule zu gehen. Mit dem Musikstudium kannst du auch später noch anfangen. Ich habe dagegen argumentiert und es wurde dann beschlossen, sich ein Fachurteil einzuholen, ob denn meine Begabung wirklich ausreichend sei, um mir ein intensives und vielleicht berufliches Musikstudium zu erlauben. Und da mein Onkel Arzt und Chirurg, der Arzt von dem Geiger Bronislaw Hubermann war, der ja das Palästina-Orchester 1936 gegründet hatte und sich öfters im Lande aufhielt, um das Orchester zu begutachten, zu sehen, wo es damit hinkam. Mein Onkel verstand es, Hubermann zu bewegen, mich doch anzuhören und zu beurteilen, ob es mit meiner Begabung ausreichend wäre, um ein Musikstudium sinnvoll erscheinen zu lassen. Und es geschah, dass ich mit meiner Mutter zu Bronislaw Hubermann ging, um ihm vorzuspielen. Das war natürlich eine außerordentlich aufregende Angelegenheit.
Wo residierte der?
Er wohnte, wenn er in Tel Aviv war, im Dann-Hotel, Käthe Dann hieß es damals noch, später wurde es ein großes Hotel, das Dann hieß. Und dort besuchten wir ihn in seinem Hotelzimmer. Und ganz entgegen meiner Befürchtung war das eine sehr freundliche Begegnung. Er war interessiert, er fragte viele Fragen, was ich denn bisher getan hatte und was ich gespielt hätte, wer mein Lehrer gewesen wäre in Berlin und so. Wir sprachen natürlich Deutsch. Dann spielte ich ihm vor und es kam zu einem Gespräch von Hubermann mit meiner Mutter und er empfahl, dass ich durchaus Musik studieren sollte und empfahl auch gleich Lehrer, mit denen ich lernen sollte. Seinen Konzertmeister vom Palästina Orchester, Rudolf Bergmann, als Geigenlehrer. Das war eine wunderbare Wahl und ein sehr guter Vorschlag. Dann Frank Pelleck, damals noch Frank Pollack, als Klavierlehrer, denn ich spielte beide Instrumente. Und Paul Ben-Chaim, Paul Frankenburger aus München, ursprünglich als Theorielehrer für Harmonielehre, Kontrapunkt und Analyse. Aber er sagte zur gleichen Zeit, unbedingt weiter zur Schule gehen.
Hubermann selbst sagte das.
Ja, Hubermann sagte, also unbedingt ein Schulstudium weitermachen, denn unintelligente, unbelehrte und dumme Musiker gäbe es zu viele. Und damit könnte man diesen Beruf nicht mehr ausüben in Zukunft. Das hat mich im Moment etwas bedrückt, denn das hatte ich ja gerade erhofft zu vermeiden. Aber er hat es sehr gut begründet und das habe ich dann auch eingesehen. Es kam dann auch dazu, dass ich den Vorschlägen Hubermanns folgend bei diesen drei Lehrern, Bergmann, Pollack und Ben-Rahim, Privatunterricht bekam, aber gleichzeitig zur Schule gehen musste.
Weil es ja ein richtiges Hochschulstudium oder ein Konservatorium in Tel Aviv gar nicht gab.
Es gab ein Konservatorium, aber das war von einer sehr mäßigen Qualität und man war sich einig, dass das nicht der richtige Ort für mich wäre.
Bleiben wir mal dabei, dass Sie da gerade 14 geworden waren, im Dezember 1938. Wir haben jetzt vielleicht Januar 1939 sowas. Und Hubermann sitzt Ihnen gegenüber. Haben Sie damals schon Hubermann als Geiger gekannt?
Nein, ich habe ihn da erst kennengelernt als Geiger. Ja. Ich bin dann natürlich sofort in eins der Konzerte gegangen, in dem er als Solist mit seinem Orchester, dem Palestine Orchester, auftrat. Und das einer der ersten Eindrücke, die ich da hatte, war sein Spielen des Brahms-Konzerts.
Denn wir müssen hinzufügen, das ist für Geigenkenner ein ganz besonderer Geiger, der nämlich als kleiner Junge, sozusagen wieder als 14-Jähriger, glaube ich, 12-Jähriger, dem großen Brahms selbst vorgespielt hat.
Ja, Hubermann hatte dieses Brahms-Konzert, das damals ja noch als unspielbar praktisch galt, Brahms selbst vorgespielt und Brahms war tief beeindruckt davon und hat ihm ein wunderbares Lob erteilt, ob dieser offensichtlich großartigen Aufführung eines 12-Jährigen des neuen Brahms-Violinkonzerts. Vielleicht könnten wir uns das mal kurz anhören, zwar nicht vom 12-Jährigen Hubermann, aber 1944 eine Aufnahme in New York gemacht mit den New Yorker Philharmonikern unter Ruzhinski als Dirigent. Der letzte Satz vom Brahms-Konzert. Thank you. Sie haben es gehört, meine Damen und Herren, das Klatschen bezeugt, dass es sich hier um ein Live-Konzert handelte. 1944 von Bronislaw Fubermann als Solisten, den letzten Satz vom Brahms-Konzert mit den New Yorker Philharmonikern unter Arthur Rozhinsky. Fubermann spielte mit einer unglaublichen Energie, mit einer Waghalsigkeit sondergleichen, die auch in Kauf nahm, gewisse tonliche Härten, die heute ein junger Geiger nicht tolerieren würde. Auch weniger begabte Geiger dringen ja darauf, mit schönem Ton zu spielen. Bei Fubermann ging es um den Charakter der Musik und den erzeugte man unter Hintansetzung jeglicher Vorsicht. Bei ihm wurde eine Energie ausgestrahlt, wenn man ihn live spielen hörte. Und das hörte ich gleich im Anschluss an mein Vorspiel bei ihm im Dan-Hotel, wo ich ihm alleine vorgespielt hatte, so ein paar Sachen, Bach oder Viotti oder sonst was, was so eben ein junger Schüler spielt. Und jetzt hörte ich ihn diese Konzerte spielen. Da der erste Eindruck war, was für eine unglaubliche Energie dieser Mann hatte. Er spielte an einem Abend 3 der allergrößten Violinkonzerte. Bach, Brahms und Mendelssohn. Eins nach dem anderen. Dazwischen noch einige Bach-Solosonaten-Zugaben.
Und das mit dem Palästina-Orchester. Und wir wissen ja, dass diese Konzerte so beliebt waren, dass sie gleich vielfach hintereinander gespielt wurden.
Sie mussten 4-5 Mal allein in Tel Aviv wiederholt werden, denn es gab nicht genug Platz in der alten Ausstellungshalle, wo diese Konzerte stattfanden. Es war ein unglaubliches Erlebnis. Für jemanden, der Geige jetzt studierte, das mitzuerleben wie ein ganz großer Musiker und Solist. Es ist diese Kombination, wie das wirkt, was das bedeutet, wenn ein ganz großer Musiker ein solches Werk darstellt. Das war für mich schon ein prägender Eindruck. Und ich glaube nicht, wenn man heute diese Aufnahme oder auch andere Dinge von Hubermann, seine Charakteristiken sich anhört, dass das heute ein Geiger wagen würde, so zu spielen. Es gibt seine Springbogentechnik zum Beispiel, das sogenannte Spiccato.
Das müssen wir erläutern, das ist für Leute, die keine Geige spielen, wenn man den Bogen so richtig auf die Saiten wirft, förmlich.
Ja, wenn der Wagen springt, das ist Springbogen, wenn der die Saite verlässt und dann für jeden Ton wieder zurückspringt. Ja. Das soll einen guten Klang erzeugen, was immer das bedeutet. Bei Hubermann bedeutete es oft, an die Grenze des Geräusches zu gehen, perkussiv wie ein Schlagzeug zu spielen auf der Geige. Und das klang, wenn man im Saal saß, ungeheuer. Wenn es auf Aufnahmen zu hören ist, klingt es eher etwas trocken. Aber es war immer etwas trocken. Überhaupt die Tongebung von Hubermann war durchaus nicht das, was sich ein Geiger heute unter dem sogenannten vielberühmten schönen Ton vorstellt. Dafür war es aber unglaublich charakteristisch für das jeweilige Musikstück, das er spielte. Es gibt eine frühe Aufnahme von, ich glaube, 1929 in Berlin gemacht unter Wilhelm Steinberg mit dem Staatsopernorchester. Und da spielt Hubermann das Tschaikowski-Konzert. Und wenn wir uns da eine Stelle in der Mitte vom ersten Satz anhören, eine berühmte Spiccato-Stelle, die alle Leute auch mit Springbogen spielen, aber wie Hubermann das spielt, das ist einzigartig.
Das war Bronislav Hubermann mit einer Stelle, Einspielung, ein kleines Stück aus dem Tschaikowski-Violinkonzert, weil wir zeigen wollten, wie der Springbogen auf seiner Geige springt und was er für ein charakteristischer Geiger ist. Walter Lewin, dieses hat ein 14-Jähriger gesehen. Ich komme noch mal zurück darauf, denn Sie haben den zum ersten Mal in Palästina 1939 dann gesehen und Sie konnten ja auch schon ein bisschen Geige spielen und auch ein bisschen Springbogen machen und so. Aber was ist der Unterschied? Also was ist da passiert?
Ja, es ist eine andere Generation von Geigenspiel, die inzwischen die Oberhand gewonnen hat. So spielten auch die Geiger nicht, die bei Hubay zum Beispiel in Budapest studiert hatten. Und das waren eine ganze Reihe der großen Geiger dieser Zeit. Auch ein Zigeti und auch mein Lehrer Bergmann, bei dem ich es anfing, Geigenunterricht zu nehmen. Inzwischen hatte sich es durchgesetzt, dass man mit einer klanglichen Raffinesse spielte, die dieser Art von charakteristischem Geigenspiel ganz entgegengesetzt war. Der große Lehrer Karl Flesch, den ich ja noch in Berlin gehört habe, schreibt sehr negativ über Hubermanns Spiel. Er hielt ihn für außerordentlich begabt, aber für sein Spiel von einer ästhetischen, unakzeptablen Charakteristik. Das war für den Anfang des 20. Jahrhunderts eine vergangene Welt, wo man ohne viel Vibrato spielte. Man spielte ja seit Kreisler alles mit Vibrato. Hubermann spielt hier auf weiten Strecken ohne viel Vibrato. Er reserviert es für die Ausdrucksstellen. Das ist jetzt in der Ära der authentischen Aufführungspraxis wieder sehr beliebt geworden. Aber für eine lange Zeit, während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, war das unmöglich. Und deshalb war Hubermann schon eher ein Geiger aus einer Ära, die vergangen war.
Also, dass er noch Brahms vorgespielt hat und Brahms das offensichtlich sehr gutierte damals, das hat für die Leute keine Rolle mehr gespielt.
Nein, man ändert ja den Stil. Wenn man die Geiger hört, die damals von Auer ausgebildet wurden in Petersburg, Heifetz, Ellmann, die alle mit einem unglaublich schönen Ton spielen konnten. Heifetz allerdings auch mit einer wunderbaren Charakteristik. Heifetz hat das nicht übertrieben, das Schönspiel. Was aber noch bei Hubermann auffällt, ist sein rhythmisches Spiel. Er macht ja kaum Rubati. Man kann das Brahms-Konzert, diesen letzten Satz, den kann man eigentlich mit einem Metronom durchschlagen. Es ist so gerade gespielt. Das ist heute auch nicht üblich. Es wurde ja dann für eine ganz lange Zeit außerordentlich romantisiert. Es wurde sehr frei im Rhythmus und Rubato gespielt. All diese Dinge haben mich sehr, sehr beeindruckt und haben auch die Mitglieder des Palästina-Orchesters beeindruckt. Denn ich weiß, dass mein Lehrer Bergmann mit allerhöchster Hochachtung von Hubermann gesprochen
hat. Noch eine letzte Frage zu Hubermann. Ist es auch so, dass im Quartettspiel des LaSalle-Quartetts dem Walter Levin der Hubermann immer noch ein Gedächtnis war, dass es auch am Ende auf die Interpretation des LaSalle-Quartetts, auf die wir noch viel später auch genauer eingehen werden, noch einen Einfluss gehabt hat?
Das ist schwer für mich zu beurteilen. In einer Richtung ganz bestimmt, das ist die rhythmische Intensität. Uns war rhythmisches sehr wichtig, immer. Und das können unsere Hörer sicher auch bei unseren Einspielungen feststellen. Auch die Durchsichtigkeit von Hubermanns Spiel. Es ist ja so klar, es wird nichts verschmiert. Von einem Portamento hier und da abgesehen, das ist Geschmackssache. Aber er spielt mit einer technischen Reinheit, auch intonationsmäßig. Mhm. Trotzdem er hohe Leittöne sehr gemocht hat. An einigen Stellen sind mir seine hohen Leittöne, wenn es denn ein Halbschritt ist, zu eng. Das gehörte damals auch zum guten Ton des Geigenspiels. Intonation ist ja überhaupt eine Streitfrage. Immer wieder unter Streichinstrumentenspielern. Die sind ja die Einzigen, die die Intonation selber bestimmen auf ihrem Instrument. Ein Pianist hat da kein Problem. Für ihn ist Intonation das, was der Klavierstimmer mit seinem Klavier macht.
Jetzt habe ich auch noch eine letzte Frage zu Hubermann. Wie lange war er eigentlich präsent beim Palästina-Orchester, das er ja gegründet hat? Wie oft haben Sie ihn gehört?
Ich habe ihn noch 2 Jahre lang gehört, noch Anfang der 40er Jahre. Er fuhr dann, ich glaube, in den Fernen Osten. Er fuhr nach Indonesien und Anfang 1941 hatte er einen Flugzeugabsturz, der ihm beinahe das Leben gekostet hat, ihn schwer verletzt hat. Und es wurde behauptet, dass er nie wieder würde Geige spielen können, denn einer seiner Arme war ganz zerschmettert. Das hat sich als falsch erwiesen. Denn wenn man einen Moment überlegt, dass wir eben eine Aufnahme gehört haben von einem Brahms-Konzert, das nur 2, 3 Jahre später aufgenommen
1944.
Wurde. Und wie dieser Mann dann wieder Geige gespielt hat, da kann man sich ein Bild davon machen, mit welcher unerhörten Energie der am Geigenspiel gearbeitet und gehangen hat.
Und er hat Ihnen jetzt also Rudolf Bergmann empfohlen, das war der Konzertmeister.
Einer der Konzertmeister, für ihn der erste Konzertmeister, übrigens für Toscanini, der das Orchester ja 36 zuerst dirigiert hat, auch. Der hat immer Bergmann als Konzertmeister haben wollen. Der war ein wunderbarer Konzertmeister und Musiker. Und ich bin Hubermann ewig dankbar, dass er mich zu diesem Lehrer geschickt hat.
Was haben Sie dort gelernt?
Ja, ich habe dann sehr viel Geige natürlich an erster Stelle gelernt. Bergmann war ein vorzüglicher Geiger, hatte auch schon viel Solo, Kammermusik und als Konzertmeister gespielt.
Aus welcher Schule stammte er selbst?
Hubei. Er hatte auch eine kurze Zeit mit Joachim gearbeitet, aber er war dann in Budapest als Hubei-Schüler. Und das war eine ganz besondere Schule, die sehr viel auf Klangliches Wert gelegt hat und aber auch sehr gut technisch ausgerüstet war und gelernt hat, wie man unterrichtet. Pädagogisch war Bergmann ausgezeichnet. Ich habe bei ihm auch gelernt, wie man Geigenunterricht gibt und habe das sehr früh angefangen. Noch in Palästina habe ich angefangen, Geigenunterricht zu geben. Ich habe bei ihm aber sehr viel anderes noch gelernt. Denn das Interesse an geistigen Dingen. Bergmann empfahl immer, wenn es zu einem Problem kam in der Geigenstunde, sagte, sag mal, da müsstest du mal etwas lesen. Hast du schon mal das Buch von Leopold Mozart über Violinspiel gelesen? Und er holte das Buch aus einer Riesenbibliothek heraus und sagte, nimm das mal mit und lies es bis zum nächsten Mal. Dann können wir uns darüber unterhalten. So ging es andauernd. Ich lernte bei Bergmann die Musikliteratur kennen. Ich lernte bei ihm aber auch die Musikschriftliteratur kennen. Das Handbuch der Musikwissenschaft, das war damals noch relativ neu. In Potsdam war es rausgekommen in 12 Bänden.
Das sogenannte Bückenhandbuch.
Ja, genau. Das stand bei ihm. Und da hat er mir den einen oder anderen Band, zum Beispiel den über Aufführungspraxis, geliehen. Ich hatte noch nie über Aufführungspraxis gehört. Was sollte das eigentlich bedeuten? Die Praxis, wie man ein Stück aufführt, darüber gab es Bücher, wusste ich nicht. Ich habe überhaupt wenig gewusst, denn ich war 14, dann wurde ich 15. Und er hatte noch nicht sehr viel solche Dinge. Bei uns zu Hause gab es viele Musikbücher, es waren aber meistens Biografien über Komponisten oder auch Instrumentalisten, aber keine musiktheoretischen Abhandlungen. Das gab es bei Bergmann zuhauf. Und die wollte er unbedingt, dass ich die lese. Und manchmal von einer Stunde zur nächsten. Und da hatte ich nicht viel Zeit für. Und ich fuhr immer auf dem Fahrrad zu der Stunde und musste dann mit Bergen von Büchern nach Hause fahren. Daran werde ich mich immer erinnern. Und ich erwartete auch, dass man die gelesen hat bei der nächsten Stunde. Aber ich ging ja zur Schule zur selben Zeit. Das war schon etwas mühsam. Aber darauf hat Bergmann gar keine Rücksicht genommen. Die Stunden waren auch keine Stunden im normalen Sinne, sondern man kam am Nachmittag, manchmal am frühen Nachmittag und blieb über Abend. Und es zog sich hinaus, man aß dann noch zusammen Abendbrot und es wurden über 1000 Dinge gesprochen, die alle in einem direkten oder auch etwas indirekten Zusammenhang zur Musik gehörten, auch Literatur. Er erwartete, dass man die Klassiker kennt und war etwas erstaunt, dass ich das noch nicht alles kannte.
Mit 14, ja.
Er sagte, ja, was hast du denn bisher gelesen? Ich sagte, ja, Karl May eigentlich mehr als das. Ich sagte, was Karl May, das ist unglaublich. Also da hat ihn der Humor völlig verlassen. Und ich habe also angefangen, Schiller und Goethe zu lesen. Ich habe meine ersten Bücher selber in Tel Aviv gekauft. Das war damals relativ leicht, denn es kamen lauter Leute mit Riesenbibliotheken aus der Auswanderung aus Deutschland und Österreich mit ihren Besitztümern noch in den 30er Jahren, frühen 30er Jahren, Riesenbibliotheken, die sie in ihren Häusern gehabt haben. Jetzt wohnten sie in kleinsten Wohnungen, wo es überhaupt keinen Platz dafür gab, mussten diese Bücher notwendigerweise, Duplikate auch, die sie hatten, an die Secondhand-Buchhandlungen verkaufen. Und da gab es Goethe und Schiller und Kleist und alle Klassiker
im Sonderangebot.
Spottpreisen. Man konnte da diese Dinge kaufen für nichts und viel nichts. Das habe ich auch gleich getan. Ich habe noch heute eine Kleist-Ausgabe in 3 Bänden, die ich mir damals in Tel Aviv gekauft habe. Die ist mit mir durch die verschiedenen Länder gewandert.
Also Rudolf Bergmann war wirklich also so etwas wie ein frühes Vorbild, weil wenn ein 14-, 15-Jähriger beginnt, die Klassiker zu lesen, das bedeutet schon, dass er seinem Lehrer wirklich zu folgen gewillt ist.
Ja, es ist nicht nur gewillt, sondern es war eine Entdeckung einer ganzen Welt. Und Bergmann war eine wunderbare Mischung aus Toleranz. Er hat unendliche Geduld gehabt, wenn er einem etwas beibringen wollte und sicher gehen wollte, dass man es auch verstand. Und sie war auch bereit, sich über die Dinge mit einem zu unterhalten. Ich wurde von Bergmann ernst genommen. Und das war eine neue Erfahrung für mich. Von einem so erwachsenen, ruhigen und großen Musiker.
Wie alt war der da zu der Zeit?
Ich würde sagen, er war Mitte 40. Immerhin, für mich war das ein reifes Alter. Ich war 30 Jahre jünger, eine ganze Generation älter als ich. Seine Frau war eine reizende Deutsche, Nicht-Jüdin, die mit ihm ausgewandert war. Hertherlein geheißen. Ich kannte sie nur als Hertherlein. Eine wunderbare Frau, die immer etwas aufpasste, dass er nicht zu streng mit mir wurde. Dann kam sie einen Moment rein und sagte, Rudelein, willst du nicht einen Tee haben? Und vielleicht will der Walter auch ein Glas Tee. Das war aber nur, um ihn abzulenken. Und er ließ sich herrlich ablenken. Das war auch eine neue Erfahrung für mich, wie eine kluge Frau einen schwierigen Mann behandelt. Ob ich davon was gelernt habe, weiß ich nicht.
Wie lange haben Sie bei ihm Unterricht gehabt? Also jetzt in Zeit, ja. 1939 begann es? Und wie
bis,
lange?
Bis ich weggefahren bin nach Amerika, Ende 45.
Also?
6 Jahre.
6 Jahre?
Ja.
Nahezu jede Woche?
Ganz jede Woche. Also im Sommer gab es manchmal ein bisschen Ferien, aber nicht sehr viel. Man macht in Palästina nicht sonderlich Ferien. Was nützt es auch? Es war ja so heiß.
Das heißt, das ist die Kernausbildungszeit.
Absolut.
Mit 14 begonnen und mit 20 aufgehört.
Ja.
Und was man da nicht lernt, lernt man später nie wieder.
Ja, man konnte noch einiges lernen. Ich bin ja dann in Amerika zu einem der ganz, ganz großen Geigenlehrer unserer Zeit gekommen.
Da kommen wir später hin.
Da kommen wir noch später hin. Bei dem ich auch noch sehr viel technische Details gelernt habe. Musikalisch habe ich da alles gelernt, was ich brauchte und was mir zu meinem späteren Leben und zu meiner Arbeit als Quartett.
Für unsere Geigenfreunde, mit welcher Literatur hat es begonnen bei 14 und mit welcher Literatur hat es bei 20 geendet?
Ich habe mit Mozart-Konzerten, mit viel Viotti, Spohr, die Gesangsszene, etwas, womit ich meine eigenen Studenten später getriezt habe, weil das eine ausgezeichnete Vorstudie ist zum Beethoven-Konzert. Leider wird Spohr heute völlig vernachlässigt. Wir als Quartett haben ihn durchaus nicht vernachlässigt. Es gibt ein Quartettkonzert von Spohr.
Das haben wir oft gespielt, ja.
Das ist ein sehr schönes...
Also mit 14 schon Spohr geübt und gespielt.
Und wie? Und eben Viotti, Kreutzer und Rode Konzerte. Ja. Nicht, natürlich diese ganzen Etüden auch. Gavinier-Etüden. Auch Etüden werden ja heute kaum mehr beigebracht von den Geigenlehrern. Diese Literatur existiert heute nicht mehr. Trotzdem das 22. Viotti Violinkonzert eines der Lieblingskonzerte von Brahms war. Man soll es nicht für möglich halten. Und damit hat mich Bergmann auch bewogen, dieses Konzert doch etwas ernst zu nehmen. Und da konnte man wahnsinnig viel dran lernen. Dann kam natürlich, also mit den Mozart-Konzerten ging es dann langsam auch Beethoven. Es wurden auch Sonaten studiert, das wird heute auch nicht mehr gemacht. Ich habe ja mit Herbert Brünn bei Bergmann Sonaten gespielt. Wir wollten ein Sonatenrezital machen. Wir haben Schubert, die große C-Dur-Fantasie gespielt. Wir haben Mozart-Sonaten, wir haben 2 große Beethoven-Sonaten bei ihm gearbeitet. Dann kam natürlich das Beethoven-Konzert, das war dann schon die große Literatur.
Mit etwa 16, 17 schon?
Ja, mit 16.
Okay.
Ich spiele ein Brahms-Konzert und dann eben die ganze große virtuosen Geigenliteratur, Viotin und Wieniawski-Konzert.
Aber sowas lernt man auch nicht, ohne jeden Tag außer dem Unterricht noch zu üben.
Stimmt,
zu üben,
ja.
Zu üben.
Ich musste sehr, sehr viel üben. Auch neben dem Schulunterricht. Ich war ja im ersten Jahr, ging ich ja noch zur Schule.
Ja,
und habe dann wirklich sehr viel geübt. Wie viel ich geübt habe, wurde mir dann erst klar, als ich einen Brief einer Nachbarin bekam. Denn die Arme, die wohnte direkt neben uns und ich schien darunter etwas zu leiden. Und sie schrieb mir am 20. September 1941, das war nun, nachdem ich 2 Jahre schon bei Bergmann war.
Und Sie waren 16 ungefähr.
Ja, sehr geehrter Herr Nachbar und Musikus. Das bevorstehende Rosh Hashanah, das Neujahrsfest, veranlasst mich, Ihnen die herzlichsten Glückwünsche zu senden. Diese Aufmerksamkeit meinerseits hat aber eine praktische Veranlassung. Ab 1. November wohne ich 2 Jahre dicht neben Ihnen. Und da Sie ein ungeheuer fleißiger junger Mann sind, höre ich seit dieser Zeit dieselbe Melodie mal Geige, mal Klavier, täglich gar 8 Stunden lang. Es durfte doch für sie ein kleines Opfer bedeuten, bei diesen Übungen die Seitenfenster geschlossen zu halten. Die heißeste Jahreszeit ist jetzt vorüber und dann haben sie auch über ihren Vorderbalkon die frische Meeresluft aus erster Hand. Sie müssen nämlich wissen, dass auf der anderen Seite meiner Wohnung ein Oboist wohnt, der, wenn auch nicht annähernd so fleißig wie Sie, doch immerhin einige Stunden am Tage übt. Da treffen sich denn die Töne gar lieblich in meiner Wohnung. Ich bitte Sie deshalb herzlich, nehmen Sie Rücksicht auf unsere durch Krankheit und Zeitgeschehnisse geschwächten Nerven und schließen Sie die Seitenfenster während des Übens. Sie hatten mir sogar mal versprochen, ab und zu in einem anderen Zimmer Ihrer Wohnung zu üben. Aber so unverschämte Bitten will ich gar nicht stellen, obgleich diese Lösung besonders nett von Ihnen wäre. Mit nachbarlichen Grüßen, Gertrud Glaser. Ein netter Brief, wenn man jemanden neben sich hat, der ständig übt.
Daran lernen wir, Sie haben ein Zimmer bewohnt, in dem ein Klavier stand, auf dem Sie geübt haben. Und
das war noch in der Wohnung meiner Eltern. Das war diese berühmte Drei-Zimmer-Wohnung, in die Sie aus Ihrem Einzelzimmer dann Ende 39 gezogen waren.
Sie hörten Walter Lewin und das LaSalle-Quartett, eine musikalische Biografie. Wir brachten die 5. Folge unter dem Titel »Glückliche Ankunft in Tel Aviv« und das Vorspiel bei Bronislav Hubermann. Die musikalischen Einspielungen waren der Anfang aus Ludwig van Beethovens Streichquartett B-Dur, Opus 133, genannt »Die große Fuge«, gespielt vom Budapester Quartett mit Emil Hauser an der ersten Geige, Josef Reussmann zweite Geige, István Ipoly Viola und Harry Sohn Cello in einer Aufnahme vom 21. Februar 1927. Danach der 3. Satz aus Johannes Brahms Konzert für Violine und Orchester, wiederum mit Bronislav Hubermann Violine und dem New York Philharmonic Orchestra unter Arthur Roczynski in einer Aufnahme vom 23. Januar 1944. Und abschließend der 1. Satz aus Peter Tschaikowskis Konzert für Violine und Orchester D-Dur Opus 35 mit Bronislav Hubermann und der Staatskapelle Berlin unter William Steinberg in einer Aufnahme aus dem Dezember 1928. Zum Abschluss dieser Sendung bringen wir eine weitere Aufnahme des LaSalle-Quartetts und zwar wie in den vergangenen Sendungen eine, die auf Schallplatten nicht erhältlich ist, sondern für den Rundfunk eingespielt wurde. Das LaSalle-Quartett hat, zwar nicht auf Platte oder CD, aber auf seinen Konzerttourneen alle 10 letzten Streichquartette Mozarts gespielt und dabei, wie die Unterlagen zeigen, das D-Moll-Quartett Köchelverzeichnis 421 besonders häufig. Bevor wir eine Aufnahme dieses Quartetts hören, eingespielt im Juni 1962 im Rias Berlin, erläutert Walter Lewin, warum er und seine 3 Musiker dieses Mozart-Quartett so gern aufgeführt haben.
Es gehört für mich zu den emotional reifsten und ausdrucksvollsten der 10 Quartette. Die Tonart D-Moll ist eine ganz besondere bei Mozart. Für ihn bedeutete sie auch eine gewisse Traurigkeit, geradezu eine Todestraurigkeit. Das letzte seiner Werke, das Requiem, ist in D-Moll, das D-Moll-Klavierkonzert, der Don Giovanni, durchaus keine komische Oper, trotzdem sie Drama Giocosa heißt. Das D-Moll-Quartett hat eine tiefe, ruhige, ausdrucksvolle Traurigkeit, die in allen seinen Sätzen, ob sie nun in Moll sind oder Dur sind, zum Ausdruck kommt. Wir haben es besonders deshalb oft gespielt, weil wir fanden, dass es oft in den gängigen Interpretationen recht missverstanden wurde, was die Tempi anbelangt. Einige Sätze zu schnell, einige Sätze viel zu langsam. Und im Ganzen zu kontrastlos, auch wieder zu undramatisch, trotzdem D-Moll nicht die dramatischste der Mozartschen Tonarten ist, sondern eher das G-Moll. Aber dieses D-Moll-Quartett hat eben alle Charaktere in sich. Und das hat uns gereizt und es ist uns nie leid geworden. Es ist ein Stück, das man immer wieder spielen konnte und das man auch, glaube ich, immer wieder hören kann.
Thank you. Thank you.
Walter Lewin und das LaSalle-Quartett. Zum Schluss der fünften Folge unserer Sendereihe hörten Sie das Streichquartett D-Moll, Köchelverzeichnis 421 von Wolfgang Amadeus Mozart. Er spielte das LaSalle-Quartett mit Walter Lewin, erste Geige, Henry Meyer, zweite Geige, Peter Kamnitzer, Viola und Jack Kirstein, Cello. Es war eine Aufnahme vom 29. Juni 1962 aus dem Rias Berlin. Die nächste Folge unserer Gespräche mit Walter Lewin hören Sie in 14 Tagen.